Schönen guten Morgen. Ich freue mich, mal wieder hier sein zu dürfen. Ist ja schon das zweite Mal, dass ich in dieser katholischen Kirche hier stehen darf. So als geborener Katholik, der ich mal war, ist es irgendwie was Besonderes. Und danke auch für den Psalm 27. Ich habe mich daran erinnert, das ist schon weit über 40 Jahre her, dass es ein ganz wichtiger Text für mich in der Zeit war, Bekehrungszeit, wo man noch nicht so recht wusste, gewinnt das Licht oder doch eher die Finsternis. Er verbirgt mich heimlich in seinem Gezelt, wie es in der alten Luther-Übersetzung von 1912 heißt. Ja, wir kommen immer noch von Ostern her, das liegt 3 Wochen zurück. Und ich bin ein wenig der Frage nachgegangen, der Ralf hat schon angedeutet, warum erlebe ich manchmal so wenig Auferstehungskraft in meinem Leben? Warum dringen die Dinge, die im Wort Gottes stehen, die ich grundsätzlich für wahr halte und bejahe, oft so wenig in der Tiefe durch? Und ich bin hergegangen, habe mal geguckt, was ist denn der Mensch eigentlich? Und im 1. Mose 2, Vers 7 heißt es, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Andere Übersetzungen schreiben dann ein lebendiges Wesen. Aber mir hat diese Übersetzung der Elberfelder gut gefallen. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Dort, wo Staub oder Erde und der Odem oder Atem Gottes zusammenkommen, da beginnt Leben in einem irdenen Gefäß. Der Mensch wird ein lebendiges Wesen beziehungsweise eine lebendige Seele. Die letztendliche Bestimmung des Menschen ist ewiges Leben in einem umgestalteten, verherrlichten Leib. Mir schien es interessant zu sein, dass da nicht steht, wir haben eine Seele oder wir bekommen eine Seele, sondern dass das Wort Gottes sagt, wir sind eine lebendige Seele. Nach unserem theologischen Verständnis besteht der Mensch aus Leib, Seele und Geist. Oder korrekter müsste man dann sagen, der Mensch besteht aus einem Leib, ist eine lebendige Seele und hat einen Geist. Und dieser Geist hat nichts damit zu tun, wenn wir so aus dem griechischen Denken kommend eben von Leib und Geist reden. Da ist Geist meistens der Verstand oder etwas in der Richtung. Nach biblischem Verständnis ist der Verstand, die Vernunft, der Wille, die Gefühle, die haben alle ihren Sitz in der Seele. Und der Geist ist der Teil, der mit Gott kommunizieren kann. Der Geist des Menschen, der Gott nicht kennt, der ist nicht lebendig. Manche sagen, der Geist schläft, andere sagen, der Geist ist tot. Fakt ist, erst in der Wiedergeburt, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen und unser Leben ihm übergeben, dann wird unser Geist durch den Heiligen Geist lebendig gemacht. Es gibt so verschiedene Strömungen und christliche Lehren, wo man dann, wenn man genau hinschaut, so fast das Gefühl hat, naja, das Wichtigste ist der Geist. Klar, weil der Teil ist, der mit Gott kommunizieren kann. Aber dann wird es komisch, wenn dann Leib und Seele so ein bisschen nachrangig werden oder fast minderwertig werden. Gott versteht uns als ganzheitliches Wesen. Und in seinen Augen ist noch nicht mal unser Leib, obwohl der Vergänglichkeit geweiht ist, aber nicht mal der Leib und schon gar nicht die Seele etwas Minderwertigeres. Er sieht uns als ganzheitlich, als lebendige Seelen, die noch in einem irdenen Gefäß leben, aber in sich die Verheißung für ewiges Leben in einem verwandelten Körper tragen. Ob ich im Sinne des Paulus fleischlich oder geistlich bin, das meint den ganzen Menschen mit Leib, Seele und Geist. Mir scheint es wichtig zu sein, dieses Zusammenspiel von Leib, Seele und Geist zu verstehen, wenn ich mich eben frage, warum prägt mich an manchen Stellen das, was mein Geist problemlos bejaht. Er ist ja vom Heiligen Geist lebendig gemacht. Warum prägt es an manchen Stellen so wenig den ganzen Menschen? Warum erlebe ich an manchen Stellen wenig die Auferstehungskraft Jesu im Alltag? Ich bin auch so geprägt worden, christlich geprägt, dass der Leib, naja, der ist eh vergänglich und das kannst du eh vergessen und das spielt nicht wirklich die große Rolle. Das Entscheidende ist der Geist, der mit Gott kommuniziert. Und da ist ja auch was Wahres dran, aber nicht im Sinne von Abwertung von Leib und Seele. Es ist unser Leib oder auch chemische Reaktionen unseres Organismus, die ganz viel damit zu tun haben, wie es dem ganzen Menschen geht. Ich hatte eine Mitarbeiterin in unserem Sozialwerk in Frankfurt in einer Leitungsrolle, die hat es super gut gemacht, dann wurde sie immer wieder von so depressiven Verstimmungen gequält und bis sie schließlich bat, von der Leitungsrolle entbunden und in einen anderen Arbeitsbereich versetzt zu werden. Und unser Eindruck war, sie ist einfach an einer bestimmten Stelle überfordert oder vielleicht verlangt sie auch zu viel von sich selbst. Erst sehr viel später hat sie herausgefunden, dass es ein organisches Problem gibt, einen Histaminüberschuss. Das hat mir erst vor kurzem jemand erzählt. Dann habe ich mal gegoogelt, Histaminüberschuss. Und da kommen dann so Begriffe, Ängste, oft unbegründet, Panikattacken, Zwänge, Zwangsneurosen, Depressionen, nah am Wasser gebaut, so eine ganze Latte. Ich will jetzt nicht relativieren oder denken, okay, das ist ein rein organisches Problem gewesen. Wahrscheinlich war sie auch überfordert, aber ich habe verstanden, wie wichtig das ist, dass auch unser Leib in einem gewissen Ausgleich oder Gleichklang ist. Meine Kinder haben ja zu Weihnachten so ein Magazin geschenkt, so ein Probeabo PM-Magazin. Da wird ganz viele Fragen, die du dir nie gestellt hast im Leben, werden dort beantwortet. Und ich fand faszinierend im letzten Magazin einen Artikel, der ging über die Darmflora und um die richtige Zusammensetzung der Bakterien, dieser Millionen Bakterien, die jeder in seiner Darmflora hat, wie wichtig die richtige Zusammensetzung ist. Und dann haben Ärzte und Wissenschaftler geschrieben, wenn der Mix nicht stimmt, führt das sehr oft zu psychischen Problemen, eben wieder so ähnlichen wie bei diesem Histaminüberschuss. Also unsere organischen Funktionen oder auch Dysfunktionalitäten haben einen wesentlichen Einfluss und haben letztendlich auch einen Einfluss darauf, ob der Geist in uns, der Gotteswahrheiten bejaht, das auch in die Seele runter oder rein transportieren kann. Die Verarbeitung der Wahrheiten Gottes, der Impulse des Heiligen Geistes, das geschieht nicht nur in unserem Geist. Die Verstoffwechslung, nenne ich das jetzt mal, geistlicher Wahrheiten, erfolgt im Menschen in seiner Ganzheitlichkeit als lebendiger Seele. Die Auferstehungskraft, die unser Geist ergriffen hat, weil er von Gottes Geist lebendig gemacht wird, muss in die Seele rein, muss letztendlich auch den Leib ergreifen. Ansonsten bleibt es eine Theorie, ein christliches Bekenntnis, was aber letztendlich nicht uns ganzheitlich prägt. Da, wo ich so ein bisschen geistlich herkomme, wurde an manchen Stellen oft gelehrt, wir müssen den Geist mehr trainieren, die geistlichen Wahrheiten und. Ja, aber ich habe mir gedacht, nee, die Seele muss ich eigentlich mehr trainieren, dass die Seele mitkommt mit dem, wo der Geist ist. Es ist erst 2 Wochen vielleicht her, da war ein Mann bei uns, mit dem wir früher regelmäßig im Gespräch und auch im Gebet waren, der ist vor über 12 Jahren vor Gott und Menschen schuldig geworden. Hat es als Schuld erkannt, kam und nicht nur einmal, sondern ich glaube, wir haben bestimmt 2 oder 3 Mal gebetet. Er hat Schuld bekannt, wir haben mit ihm gebetet, wir haben ihm im Namen Jesu Vergebung zugesprochen. Und dann sollte man meinen, das war's dann. Jetzt kam er vor 2 Wochen und hat erzählt, dass er 12 Jahre später erst von dem Schuldgefühl frei geworden ist. Da sind ein paar komische Sachen passiert und das war für ihn dann endlich so der Klick, Gott hat mir wirklich vergeben. Geistlich gesehen war das Thema eigentlich vor 12 Jahren erledigt. Er hat Schuld bekannt, es wurde ihm Vergebung zugesprochen. Vergebung ist eine göttliche, eine geistliche Wahrheit. Aber offensichtlich, ich nenne das mal so Rezeptoren der Seele, ohne dass ich es näher erklären könnte, was es genau ist. Aber offensichtlich waren die Rezeptoren seiner Seele nicht in der Lage, diese Wahrheit für den ganzheitlichen Menschen anzunehmen. Die Schuld war weg aus unserer Sicht, so wie wir das theologisch sehen. Aber das Schuldgefühl in ihm nicht, und das war so viel dominanter als das theoretische Wissen im Kopf, Gott hat mir vergeben. Wir müssen unsere Seele trainieren, diese Wahrheiten Gottes für den ganzen Menschen fruchtbar zu machen, ergreifbar zu machen, wie auch immer das bezeichnen will. Wenn wir von Ostern herkommen und nochmals überlegen, diese Geschichten der Jünger, die verschiedenen Begegnungen nach Ostern, dann kann man natürlich sagen, die haben damals nicht gecheckt, was passiert ist. Das muss man ihnen zugute halten. Ob es eine Maria war, die Emmaus-Jünger oder wer auch immer in den verschiedenen Begegnungen. Aber wenn man sich die Geschichten näher anschaut, auf dem Hintergrund der Frage, warum ist es manchmal so schwer, geistliche Wahrheiten in seinem Leben ganzheitlich zu ergreifen, dann stellt man fest, dass in diesen Begegnungen es ganz oft oder eigentlich immer über die fünf Sinne geht. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Also das Auge ist erstmal was, was zum Leib gehört, ein Organ ist, aber dass das diese Bildpunkte umsetzt und sich vielleicht erinnert, habe ich schon mal gesehen, das ist eine Funktion des Gehirns, der Wahrnehmung. Also hier spielen Leib und Seele eng zusammen. Da ist zum Beispiel die Maria, die steht am Grab, die ist voll verheult, die kann gar nicht richtig sehen, weil die Augen voller Tränen sind, hält den auferstandenen Jesus für den Gärtner, ist verzweifelt, ihr Sehsinn funktioniert nicht. Ja, Trauer, Sorgen, das Empfinden von Leid können uns innerlich auch blind machen dafür, dass Jesus da ist, dass er nah ist. Jesus stand vor Maria und sie heulte und stellte die Frage, wo habt ihr ihn hingebracht? Kann es sein, dass Jesus in unserem Leben oft so viel näher ist und mehr da ist, auch in Situationen, wo wir verzweifelt sind, wo wir denken, der ist ganz weit weg, aber wir können ihn nicht richtig erkennen? Und erst als Jesus die Maria anspricht, scheinbar hat dieser Sinn des Hörens bei ihr besser funktioniert. Der Sinn des Hörens und die Wahrnehmung einer vertrauten Stimme öffnen ihr dann auch die äußeren und die inneren Augen. Es ist Jesus. Es ist wichtig, dass wir das hören, dass Gott uns anspricht. Und wenn es uns nicht so gut geht, kommt man schnell auf die Idee und zu sagen, ich kann Gott eh nicht hören. Und das Wort Gottes, was ich lese, das ist kein Rema-Wort, das ist nicht für mich persönlich, das ist irgendwie tot. Wenn du Gottes Stimme nicht hören kannst oder meinst, sie im Moment nicht hören zu können, dann lass dir von jemand anderem zusprechen und höre mit deinen Ohren, dass dir jemand zuspricht, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. In zwei Begebenheiten erkennen die Jünger Jesus unter anderem dadurch, dass er ihnen Shalom, Friede sei mit euch, zuspricht. Und hier ist es wieder das gesprochene Wort, sein gesprochenes Wort und die menschliche Fähigkeit zu hören, die als Rezeptoren der Seele diese geistliche Wahrheit aufnehmen. Es ist Jesus und Jesus ist da. Die Emmaus-Jünger erkennen ihn unter anderem am Brotbrechen. Und da arbeitet wieder im Grunde der Leib, der Organismus und die Seele zusammen. Sie sehen ihn, wie er das Brot bricht. Sie erinnern sich, das habe ich doch schon mal gesehen. Sie schmecken das. Also ganz viele Sinne werden im Abendmahl angesprochen. Im Abendmahl liegt eine so große Kraft. Wir sagen, es ist ein Erinnerungsmahl und das ist auch richtig. Aber es ist nicht nur so ein Gedächtnismahl oder irgendwie sowas. Da ist eine Kraft drin, weil wir mit unseren Sinnen sehen und sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Weil wir mit unseren Sinnen aufnehmen können, was Jesus für uns getan hat. Thomas der Zweifler. Ich habe große Sympathie für den. Die anderen haben sich leicht getan, die haben ja Jesus gesehen. Thomas, der Zweifel ist der, der über den Sinn des Sehens und des Tastsinns, des Fühlens begreift. Da heißt es in Johannes 20, Thomas, aber einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, dann kann ich es nicht glauben. Ich muss es sehen. Ich muss diesen Jesus begreifen. Wir sind schnell dabei, ihn als den der Zweifler abzuqualifizieren. Also ich denke, es ist ein tolles Beispiel, wie wichtig unsere Sinne sind, um etwas von Gott und seiner Güte und Gnade zu begreifen. Wie können wir jetzt die Seele anregen oder diese Rezeptoren der Seele, die Wahrheiten des Geistes für den ganzheitlichen Menschen verfügbar zu machen? Und ich denke, eine Antwort, nicht die Antwort, nicht abschließend, aber eine Antwort liegt in einem Kernvers über die erste Gemeinde aus Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Lehre der Apostel. Es gilt das ausgesprochene und das gelesene, mit dem Auge aufgenommene Wort der Wahrheit immer wieder zu lesen und zu hören. Dass das wahr ist, was im Wort Gottes steht, weiß unser Geist. Da sagt er auch nichts anderes dazu, aber die Seele muss es ergreifen. Durch das wiederholte Lesen und Hören von Gottes Wort, auch durch das Bekennen von dem, was Gott über mich sagt, was er Gutes über mich sagt, dass ich geliebt bin. Etwas zu bekennen, auch wenn mein Gefühl was anderes mir eintrichtern will. Dieser arme Mann hätte nicht 12 Jahre länger leiden müssen, wenn er das verstanden hätte, dass die geistliche Wahrheit stärker ist als das Gefühl, was verständlicherweise vielleicht im Moment noch da war. Er hätte sich darauf stellen dürfen und sagen dürfen, nein, auch wieder dieses Gefühl. Vor Menschen habe ich die Sünde bekannt und die haben mir stellvertretend Vergebung zugesprochen. Manche betonen, dass wir laut beten sollten und nicht nur leise, dass wir, wenn wir Bibel lesen, die Bibel laut lesen sollen und nicht nur still und leise. Warum? Weil ich es dann wieder selber höre. Natürlich ist ein leise gesprochenes Gebet besser als kein Gebet, ist gar keine Frage. Aber wenn ich etwas laut ausspreche, dann hat es ein ganz anderes Gewicht. Dann manifestiert sich diese geistliche Wahrheit stärker, als wenn ich es nur so ganz verborgen und still und heimlich in meinem Herzen mache. Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, das ist kein vergeistigter Raum. Gemeinschaft ist der Raum, in dem sich lebendige Seelen treffen. Gemeinschaft ist ein Raum des Hörens, des Sehens, des Fühlens, des Schmeckens. Es ist der Raum, in dem die Einzelnen die anderen ermutigen, stärken, füreinander Verständnis zeigen, wo es notwendig ist, sie aber auch ermahnen und zurechtweisen, wo man miteinander jubelt und nach Corona auch mal wieder irgendwie richtig feiert, aber wo man auch miteinander trauert. Im Hebräer 10 heißt es, lasst uns aufeinander achten und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen. Ich höre zumindest aus anderen Gemeinden, dass durch Corona Menschen wegbleiben. Die einen, weil sie Angst haben, sie könnten sich trotz Masken was holen. Die anderen bleiben bei Videogottesdiensten weg, weil sie sagen, ich gucke schon genug Fernsehen, da komme ich innerlich nicht rein. Es ist wichtig, dass wir die Versammlung nicht verlassen. Wir brauchen einander. Solo-Christen laufen Gefahr, komisch zu werden. Also dieser Mann ist eher so ein Solo-Christ, obwohl er zu einer Gemeinde gehört. Was der neben dieser Geschichte mit der Schuld, die noch 12 Jahre ein Schuldgefühl produzierte, noch so theologisch von sich gab, wo ich mir dachte, oh mei, Du müsstest mehr im Wort Gottes lesen, aber nicht nur für dich selbst, sondern du musst auch hören, wie andere Jesus erleben, was sie aus dem Wort Gottes für Erkenntnis gewinnen. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen sie auch in Corona-Zeiten. Eine Gemeinschaft im Videoformat ist besser als gar keine Gemeinschaft. Das gemeinsame Beten am Telefon ist besser als gar nicht zusammen zu beten, weil man sich nicht treffen darf. Und über das Brotbrechen habe ich schon gesprochen. Das ist die Sichtbarwerdung der Heilstat Jesu in einem greifbaren, fühlbaren, schmeckbaren Handeln, dem Handeln des Abendmahls. Ich habe irgendwo versucht herauszufinden, wie oft die klassische Baptistengemeinde Abendmahl feiert. Das ist natürlich bei Google immer ein Zufallstreffer oder völlig daneben. Und habe gelesen, ihr könnt sagen, ob es stimmt oder nicht, Baptistengemeinden feiern meistens einmal im Monat Abendmahl. Ich weiß nicht, ob es stimmt, weil Corona feiert man wahrscheinlich gar nicht jetzt. Ich sage, feiert das Abendmahl so oft es geht, in Gemeinschaft, in Familiengemeinschaften und auch alleine. Wenn es schwer ist zu glauben, dass Jesus all das getan hat und auch für eine momentane Not da ist, dann bricht das Brot, dann trinkt den Wein oder auch den Saft und macht dir gewiss, er hat den Preis bezahlt. Er hat alles getan und er lässt dich auch heute nicht alleine und nicht im Stich. Und der letzte Punkt in diesem Vers aus Apostelgeschichte 2,42, sie waren beständig im Gebet. Wenn wir beten, dann kommuniziert eben nicht nur der Geist in uns mit Gott, sondern der Mensch in seiner Ganzheitlichkeit. Die Bibel ist voll von Gebeten, von Lobpreis, von fast Euphorie, aber genauso von Klage und Trauer. Gerade die Psalmen, die haben ja beides sehr ausgewogen drin. Im Gebet bekenne ich die Wahrheiten Gottes, wo sich mein Gefühl vielleicht noch schwer tut, mitzukommen. Mein Geist ist mit den Wahrheiten Gottes im Einklang. Im Gebet wird aber auch meine Seele mit all ihren Regungen und Empfindungen aktiv. Im Gebet drückt sich auch mein Leib vor Gott aus, wenn ich Hände falte oder hebe oder auf den Knien liege, diese unbequemen Bänkchen da vor euch, die gehören halt zur katholischen Liturgie dazu, dass man sich immer wieder auch mal hinkniet. Oder sogar soll vorkommen, bei David kam es vor Gott tanze, dann ist der Leib voll im Gebet mit drin. Es geht darum, die Dinge zu tun, die der lebendigen Seele mitsamt seinem Körper gut tun. In der Lehre der Apostel, also im Wort Gottes zu bleiben. Zu bleiben, zu bleiben, zu bleiben. In der Gemeinschaft mit anderen seinen Glauben zu leben, auch seine Zweifel offen zu kommunizieren, sich gegenseitig zu stärken, im Brotbrechen die Auferstehungskraft Jesu zu schmecken, zu fühlen, zu sehen und im Gebet in der Kommunikation mit Gott zu stehen und so auch die Seele und sogar den Leib mit hineinzunehmen in diese Wahrheiten. Indem wir diese guten Gewohnheiten, die schon die erste Gemeinde tat, tun, ermöglichen wir es dem Geist in uns, die göttlichen Wahrheiten in uns Menschen ganzheitlich zur Wirkung zu bringen. Überleg dir einen Punkt, wo du merkst, irgendwie, da komme ich nicht weiter, da kann ich, wenn ich ganz ehrlich bin und wenn mich nicht gerade mein Pastor fragt, kann ich gar nicht glauben, dass der Gott noch was verändert. Und bitte ihn, in der kommenden Woche da einzugreifen, dir vielleicht zuallererst zu zeigen, du bist nicht alleine. Er ist da, auch wenn du vielleicht, wie die verheulte Maria, ihn gerade nicht sehen kannst. Und dann lass dir zeigen, wie du vielleicht Schritt für Schritt mit ihm zusammen, wie er mit dir zusammen Veränderung in einen Punkt bringt, wo du denkst, da ändert sich eh nichts mehr, wo du resigniert bist. Das muss nicht sein. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt und das ist nicht nur eine Erinnerungsfeier einmal im Jahr und das ist nicht nur eine Wahrheit, die unser Geist problemlos bejaht. Diese Auferstehungskraft Jesu will unseren ganzen Leib mitsamt der lebendigen Seele ergreifen und erfassen. Vater im Himmel, wir danken dir für das, was du getan hast. Und wir wünschen uns so sehr, dass das unseren Alltag täglich prägen möge, noch mehr prägen möge. Und du kennst bei jedem von uns so Punkte, wo wir vielleicht auch schon resigniert sind, weil sich scheinbar nichts tut, weil sich trotz vieler Gebete scheinbar nichts verändert. Vater, vielleicht ist es der erste Punkt, dass du uns zeigst, wir sind nicht allein. Du bist ein Gott, der uns sieht. Und du, Jesus, bist der, der da ist und nah ist, auch wenn wir dich für den Gärtner von nebenan halten, wie die Maria. Jesus, du bist da. Und Herr, wir danken dir für die Möglichkeit von Gemeinschaft, die erschwert ist in diesen Corona-Zeiten, aber dennoch, Herr, lass uns kreativ sein, wie wir miteinander im engen Kontakt bleiben können. Wir wollen eben kein Social Distancing. Wir wollen uns nicht distanzieren, nicht von dir und auch nicht voneinander. Lass uns kreativ sein, wie wir uns auch im Alltag über Telefon, über Skype, was es alles gibt, gegenseitig im Kontakt bleiben, aber auch ermutigen können. Und Herr, wir beten, dass diese Auferstehungskraft uns durchdringt und durchflutet, auch in den Bereichen, wo wir eher das Gefühl haben, eher von Niederlage zu Niederlage als von Sieg zu gehen. Herr, wir danken dir, dass das heute noch gilt, dass dir alles möglich ist und dass du lebendig bist und dass du lebst und dass du in uns lebst. Und Herr, wir danken dir, dass du uns zu lebendigen Seelen gemacht hast, mit einer Verheißung aufs ewige Leben in einem verklärten, in einem veränderten Leib. Aber dass auch das Leben hier in diesem Leib, in dieser Zeit wichtig ist und dass wir mit dir gehen dürfen, dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.